Der erste Advent. Ein Lichtlein brennt. Wer weiß, ob ihr das heute sowas vorgesagt bekommt von euren Kindern, wenn die noch jung sind. Der erste Advent. Was macht ein Schwabe mit zwei Kerzen vor dem Spiegel im Advent? Er feiert den vierten Advent. Heute, ja, die sind geizig, deswegen komme ich ja drauf, ja, wer es mir nicht kapiert hat. Ich war heute Morgen meine Predigt mit am Vorbereiten, ging das nochmal so alles im Geiste durch, was ich zuvor schon erarbeitet habe. Da kommt meine kleine Tochter, 4 Jahre alt, Papa. Und dann sah sie so den Kalender, das ist mein Schokoladenkalender und da kommt, macht der Nikolaus was rein und da hinten ist von Mike und von Alisa, ich habe ja 3 Kinder. Und dann musste ich einen Teller rausstellen und dann kommt der Nikolaus. Und dann machen wir noch eine Kerze an und dann kommt der Nikolaus noch einmal. Und da hatte ich schon an Weihnachten gedacht. Und dann musste ich das schon, habe ich heute schon hohe adventliche theologische Gespräche gehabt mit meiner kleinen Tochter. Und musste irgendwie die Kurve kriegen, das wieder vorzubereiten heute. Advent. Ich musste daran denken, und das fand ich heute toll mit der Einstimmung, was du an Texten gelesen hast, die Lieder, die gingen mir heute richtig sehr nah. Und der Lukas, der spielt ja, da könnte man hinschmelzen. Also das machst du echt sehr, sehr gut. Das freut mich, dass wir heute wieder zusammen hier Dienst tun dürfen. Wenn ich von Kindern erzähle, dann gab es auch eine Zeit, die war für uns, für meine Frau und für mich ganz schön hart. Denn es gab eine lange Zeit, wo wir keine Kinder hatten. Als wir geheiratet haben, da war ich, muss ich überlegen, 25 Jahre alt. Und meine Frau war 28 Jahre alt, genau. Und wir wünschen uns sehr Kinder. Und es wollte einfach nicht funktionieren. Da ging schon das erste Jahr vorbei, das zweite Jahr, das dritte und vierte Jahr und so weiter. Bis dass wir verstanden haben, die Babys bringt doch nicht der Storch. Apropos Storch. Der Storch bringt ja die Kinder. Vorne setzt er die ganz hübschen Babys rein, ja? Die echt hübschen, glänzenden, super Babys, die großartig begabt sind, so wie der Lukas. Und hinten kommen die hässlichen Babys rein. Und vorne die Babys, die singen immer ein Lied mit dem Storch. Und hinten die sind stumm. Kennt ihr das Lied, was die gesungen haben? Dann saß der mit mir hinten im Körbchen. Der Lukas, du kennst es aber, ne? Lange haben wir darauf gewartet, bis das und gebetet wie die Weltmeister. Einfach sollte es nicht klappen bei uns. Kein Kind, jetzt haben wir schon beide das 30. Lebensjahr überschritten, meine Frau schneller als ich. Sie war ja, das ist ja 3 Jahre älter. Und das war eine harte Probe für uns, eine harte, harte Zeit. Wenn man weiß, die biologische Uhr tickt so eher runter als hoch. Und meine Frau ist schon so langsam auf die 35 zusteuerte. Und wir mussten dann was korrigieren. Erstens mussten wir aus dem Gemeindehaus rausziehen. Als Pastor bist du manchmal da verloren. Sag ich dir ganz ehrlich, den Druck, den man da hat, und dann auch noch den Hausmeister zu spielen, obwohl der Hausmeister eigentlich unten drunter wohnt, klingeln die Leute alle bei uns, in der Ringstraße, ja. Aber keine schlechte Gemeinde, ich sag nur mal, wie die Situation für uns da sich darstellte. Ist auch klar, dass die jungen Menschen alle bei uns kommen, der ist ja der Jugendpastor da war. Und dann hatten wir einen Umzug gemacht, in der Nähe von unserem Gemeindehaus, und kamen zur Ruhe, auch gemeindemäßig so. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, wir waren gemeinsamäßig jetzt irgendwie arm dran. Nein, gar nicht, sondern einfach der ganze Trubel, der da war, den man so als Pastor erlebt. Und das tat gut. Und auf einmal kriegt mir das Ergebnis, da ist jetzt etwas unterwegs. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir uns gefreut haben, nach 6 Jahren zittern, beten und hoffen und bangen. Das war eine Erlösung. Und dann haben wir waren wir dann ins Krankenhaus gefahren an dem Tag X und mussten noch ein paar Stunden rumlaufen. Ich weiß noch, ich bin noch im Elisabeth-Krankenhaus am Friedhof mit meiner Frau vorbeigelaufen, weil es noch nicht so weit war. Zwar Fruchtblase geplatzt, aber noch nicht der Moment, wo es jetzt losgeht. Schon blöd, wenn du morgens um 3 Uhr am Friedhof langläufst und willst eigentlich ein Leben vor jetzt gerade zur Welt bringen. Ja, also kamen mir so komische Gedanken. Aber auf jeden Fall letztendlich, das Kind wurde geboren. Und dann war Mama und Papa riesen stolz. Ihr könnt das bestimmt nachvollziehen, die schon Kinder zur Welt gebracht haben. Das ist der schönste Moment im Leben. Und dann hielten wir den kleinen Wombel so in den Armen. Und dann haben wir zusammen gebetet, noch im, wie heißt das nochmal der Raum da? Kreissaal, genau. Schon so lange her. Im Kreissaal haben wir gebetet, Gott gedankt und haben ihn aber auch zugleich ihm, diesen kleinen Mann, Gott geweiht. Und haben ihm den Namen Samuel gegeben. Kennt die Geschichte bestimmt, die Hanna, die also so lange auf ein Kind gewartet hat, und Elkana haben viel gebetet, im Tempel gebetet, zu Gott gebetet, dass auch die Hanna ein Kind bekommt, und dann bekommt sie eins. Und das hat sie Gott geweiht und hat Samuel genannt. Gott erhört mich, heißt das übersetzt. Gott erhört mich. Gott hat uns erhört. Und das war das, der schönste Moment in unserem Leben. Wenn ich jetzt davon spreche, dass wir ein Kind bekommen haben und worauf wir lange gewartet haben, dann gibt es eine Geschichte in der Bibel. Da hat auch jemand ganz lange gewartet, bis dass er das verheißene Kind bekommen hat. Von wem spreche ich? Abraham, genau. Wisst ihr, wie lange er gewartet hat? Das war gar nichts gegen uns. Er hatte im hohen Alter, im Rentenalter schon verheißen bekommen, hey, du wirst einen Sohn bekommen und mit ihm wirst du Nachkommen haben wie Sand am Meer. Der hat 25 Jahre drauf gewartet. Wir sechs Jahre, der 25 Jahre. Darauf gewartet, dass er diesen verheißenen Jungen bekommt. Und da war er 100 Jahre alt und seine Frau 90 Jahre alt. Mann, die muss aber gut ausgesehen haben, muss ich euch sagen. Wie soll das denn biologisch sonst gehen? Also ja, da war bestimmt eine Verjüngungskur, nach der sich wahrscheinlich viele Frauen und Männer auch streben. Ja, so ein Wellness-Verjüngungskur wäre manchmal gar nicht so schlecht, wenn man gerade im Alter so manche Macken hat im Körper. Mit 100 Jahren hat er diesen Sohn bekommen. Der hat sich mehr gefreut wahrscheinlich als ich. Dieser verheißene Sohn. Und jetzt ist meine Nachkommenschaft gesichert. Das lesen wir in 1. Mose 21 von dieser Geburt von Isaak. Und was liest man in 22? Da heißt es in 1. Samuel 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Und er rief Abraham zu sich. Herr, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Kapitel 21 bekam er den Jungen und Kapitel 22 soll er ihn schon wieder abgeben. Da liegen vielleicht 20 Jahre oder was dazwischen, ich weiß es nicht, wie alt jetzt Isaak gerade in dem Moment war. Zwischen diesen beiden Kapiteln. Er sollte den Jungen, den er so lieb hat, den er von Gott verheißen bekommen hat, der ihm seine Nachkommenschaft sichert, auch schon wieder abgeben. Aber nicht nur abgeben an Gott, sondern so wie die Hanna das mit Samuel gemacht hat, sie hat ihn den Priestern im Tempel gegeben, dass er Dienst tut, und der Samuel war einer der größten Propheten, von denen wir im Alten Testament lesen. Nein, es sollte ihn opfern als ein Brandopfer. Das heißt, der Junge wird verbrannt. Für Gott, ihn zu ehren. Für was gab man denn Brandopfer? Derjenige, der ein Brandopfer, in der Regel ja ein Lamm, brachte, auf dessen Lamm ging seine Sünde über und die wurde verbrannt. Symbolisch gesehen ist das so. Und nun soll dieser Sohn, sein Sohn, das Liebste, was er auf der Welt hat, als Brandopfer herhalten. Wow. In Vers 1 steht, es ist eine Probe für Abraham. Welche Probe hast du schon mal in deinem Leben gehabt, wo du mit Gott gerungen hast? Boah Gott, da machst du was, da lässt du was zu, das ist mir zu hart. Das ist mir zu heftig. Ich halte es nicht aus. Was mag wohl im Abrahams Kopf durchgegangen sein, als er das von Gott hörte? Was macht er? Klammert er sich an den Isaak und sagt, nee Gott, da verlangst du zu viel. Das bringe ich nicht. Oder vertraut Gott? Es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten nur. Entweder Gott wird ein Lamm sich ein anderes Lamm erdenken und aussuchen, oder er wird etwas tun, was wir in Hebräerbrief lesen, Da heißt es, das finde ich ja ganz interessant, da heißt es, dass Abraham den Isaak geopfert hat. Obwohl wir ja die Geschichte kennen, dass das ja gar nicht getan hat. Hört mal dazu. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Entweder Gott sucht sich ein anderes Opfer, ein Brandopfer, oder was Abraham angetrieben hat, war was ganz anderes. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken könnte. Zum Leben erwecken könnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Er glaubte an die Auferweckung von Isaak. Das ist der Grund, warum direkt wir da lesen, in Vers 3 in 1. Mose 22, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel, zwei Diener nahm er mit sich und den Isaak. Und dann spalteten sie Holz als Brandopfer für das Brandopfer und machten sich auf den Weg an dem Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Wenn das ich machen soll, ich als Abraham, meinen Sohn opfern sollte, dann weiß ich, dass Gott die Möglichkeit, die Macht hat, dass er meinen Sohn wieder auferweckt. Noch nie ist das in der Menschheitsgeschichte passiert. Noch nie. Er hat also keine Beispiele, wo er sagen kann, ja, da ist es auch passiert, da ist es auch passiert, sondern er glaubte, dass Gott es macht, weil er hat es verheißen. Und durch Isaak wird meine Nachkommenschaft gesichert. Andere Ausleger sagen an der Stelle, ja, dass Abraham wahrscheinlich gewusst hat, wenn Isaak halt stirbt, dann gibt's halt einen neuen. Aber die Bibel ist da ganz knallhart. Nein, nur durch Isaak. Da gibt's keine andere Plan B. Also deswegen habe ich die dritte Variante gar nicht euch aufgezeigt. Könnt ihr euch vorstellen, das ging dem Abraham durch den Kopf. Auf der einen Seite, ja, ich bin mir sicher, Gott wird meinen Sohn wieder auferstehen. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, der wird nicht nur getötet, er wird verbrannt. Was für ein schrecklicher Gedanke. Dieser schreckliche Gedanke war ja Praxis in Kanaan. Die Kanaaniter haben das gemacht. Sie haben ihre Ältesten, die Erstgeborenen, immer oft geopfert und verbrannt den Baal. Etwas ganz Schreckliches. Gott war so sauer darüber und so verärgert, so zornig darüber, dass er die Kanaaniter durch die Israeliten strafte, weil sie diese Praxis vollführten. Tagtäglich. Aber interessant ist, dass er jetzt etwas erwartet, wo er eigentlich dagegen ist, dass Abraham das tut. Könnt ihr euch vorstellen, wie qualvoll das war, am nächsten Morgen aufzustehen, bei Sonnenaufgang, seinen Sohn zu nehmen, sagen wir mal jetzt 20 Jahre alt, zwei Diener, die er mitnahm, und dann gingen die erstmal 3 Tage, um an diesen Punkt zu kommen, wo er den Isaak opfern sollte. 3 Tage lang schweigen. 3 Tage lang Gewissensbisse. Ist das richtig, was ich mache? Es ist eine Probe. Also hier wird nicht gesagt, dass Abraham das leicht gefallen ist. Es heißt aber auch nicht, dass es schwer gefallen ist, sondern er war einfach Gott gehorsam. Aber er stellte doch seinen Kopf nicht aus. 3 Tage lang, 85 Kilometer, brauchten sie bis zu diesem Berg Moria. Dann sammelten sie Holz, sie spalteten es, heißt es im Text. Und dann sagte Abraham, ihr zwei Diener bleibt hier bei den Kamelen. Wir zwei gehen ganz alleine jetzt auf diesen Berg. Dort baute Isaak mit an seiner Todesstelle den Brandopferaltar. Und dann fragte er, Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf den Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, antwortet Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Das fehlt gerade noch. Haben wir gar nicht mitgenommen, hast du es vergessen? Und dann sehen wir den Glauben, den Abraham hat. Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Als sie dann natürlich die Steine zusammenlegten, Abraham ihm die Hände gefesselt hat, wahrscheinlich auch die Beine, und er ihn auf die Steine gelegt hatte, auf das Holz, dann wusste Isaac, ups, ich bin das Opfer. Der Text redet die ganze Zeit von Abraham. Sarah kommt zum Beispiel auch nicht vor. Ich weiß nicht, ob er ihr das gesagt hat. Ich glaube, zu der Zeit muss sie auch schon tot sein. Wir lesen nicht einen Sterbenswörtchen von Isaac. Der hätte ja abhauen können. Der hätte ja runterspringen können. Nee, Papa, mit mir nicht. Und das Schauspiel wäre vielleicht ein paar Mal so gegangen, er hätte ihn wieder draufgelegt, er wieder runtergehüpft. Eigentlich war das sogar auch eine Prüfung für Isaac, würde ich sagen. Eine mächtige, mächtige Prüfung. Der sich einfach dahinlegen gelassen hat. Wahrscheinlich hat er sich selbst dahingelegt, als ihm klar wurde, dass er das Opfer ist. Und dann nahm Abraham, heißt es in dem Text, das Messer in die Hand. Und dann kam Gott sei Dank diese Stimme. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Im letzten Moment. Wie beim Autofahren, gerade noch davon gekommen. Gerade noch die Kurve gekriegt. Irgendwie noch von der Schippe gesprungen. Ich habe meinen Sohn, als er 9 Jahre alt war, diese Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, mein Sohn ist heute 14 Jahre, also mit 9 habe ich ihm diese Geschichte erzählt. Und er sagte, Abraham hat seinen Sohn opfern sollen. Hättest du das auch gemacht? Ja klar, Papa, haut er so raus. Ja klar, ne? Ist ja für Gott. Ich wusste, er konnte damit gar nicht zusammen anfangen, weil er ja gar keine Beziehung für einen Sohn hat. Und da sagte ich, machen wir es anders. Wenn Gott sagen würde, Opfer Mama, deine Mama, was würdest du dann sagen? Nein, geht gar nicht. Ja? Ganz ehrlich, das würden wir doch alle nicht tun. Ne? Einen, den wir lieb haben, opfern. Hebräer 11 haben wir gelesen in Vers 17 und folgende. Für Gott hat er diese Opferung vollzogen. Auch wenn sie nicht zu Ende gebracht worden ist. Für Gott hat er diese Opferung vollzogen. Wir haben ja heute Abend mal, ja. In dem Blick habe ich mein Thema heute auch ausgerichtet. Wisst ihr, was das Interessante ist? Habt ihr eben zugehört? Wer sagt Stopp in dieser Geschichte? Wer sagt Stopp? Tu es nicht, Abraham. Wir haben gelesen, der Engel des Herrn. Wer ist denn der Engel des Herrn? Das ist ja irgendwie die Symbolik heute, die ich jetzt mal aufgreifen will. Wer ist der Engel des Herrn? Das ist die personifizierte Person Jesu Christi im Engel des Herrn im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Dieser Engel des Herrn, lesen wir im Alten Testament, dass er sogar Sünden vergibt. Er lässt sich sogar anbeten. Wenn ein Engel von Menschen angebetet wird, sagt er direkt Stopp, lesen wir in der Bibel. Aber der lässt Gebet und Lob zu. Er vergibt an einer Stelle sogar Sünden. Und er greift hier ein und sagt Stopp. Das, was du tust, Abraham, das tue ich später. Ist das nicht interessant, dass dieser Engel des Herrn, Jesus Christus selbst, sagt, Stopp. Und Johannes sagt in Kapitel 1, Vers 29, als er Jesus sah, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Welt Sünde trägt. Das ist Gottes Lamm. Er ist das Brandopfer, was gegeben werden soll für die Menschheit. Das, was Gott von Abraham verlangte, tut er selber. Gott opfert seinen Sohn Jesus Christus. Der Allerhöchste, das allerhöchste Wesen, sieht diese Trennung der Menschen zu ihm Er, der heilige Gott, und da die sündigen Menschen. Und wo Gott ist, ist es nur heilig, da ist keine Sünde. Wie bringen wir nun beide Parteien zusammen? Ein Opfer muss her. Aber ein Opfer, was die ganze Schuld der Menschheit trägt und nicht nur zudeckt, wie das nur die Opfer des Alten Testament man tat mit dem Opfer eines Lamms oder Rinds oder sonst dergleichen, sondern es muss ein vollkommenes Opfer sein, was absolut rein, nicht kaputt ist, das Schönste und Beste ist. Und was ist das Beste, was Gott geben kann? Seinen einzigen Sohn. Und das gab Gott. Wir lesen in Johannes 3, 16 ja den bekannten Vers. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und da heißt es weiter, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zum Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gefällt. Das, was, wenn wir von der Zeitgeschichte Jesu Opferung ausgehen, war die Geschichte, was mit Abraham und Isaak zu tun hat, 2000 Jahre vorher passiert. Dass Abraham seinen Sohn gab, nun ist Gott dran. Nur Gott sagt nicht Stopp. Als Jesus am Kreuz hing, könnt ihr euch vorstellen, du bist Gott und siehst deinen Sohn da verrecken am Kreuz, und die Menschen, die du geschaffen hast, mit denen du Gemeinschaft haben willst, zeigen ihre ganze Boshaftigkeit. Und dann siehst du deinen Sohn da verrecken und im Sterben. Was mag das auch Gott gekostet haben? Das können wir uns gar nicht ausmalen. Ich meine, man mag das gar nicht ausmalen, dass er seinen Sohn sterben ließ. Denn er hatte das Ziel, die Absicht, die Sünden der Welt wegzunehmen. Und dafür musste er sterben. Und das, was Abraham geglaubt hat, ja, Gott, du wirst Isaak wieder auferwecken. Du wirst ihn auch wieder schön herrichten, auch wenn er verbrannt ist. Das hat ja Gott dann letztendlich mit Jesus gemacht. Dass er am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Wenn man mit Menschen im Gespräch ist, auch manche Professoren, muss ich sagen, das ist ja eine Katastrophe, was man manchmal zu lesen bekommt, dass es Professoren gibt, die an der Universität, also Theologieprofessoren, die darüber lehren, sich auslassen, dass das Kreuz eigentlich ein Fehler ist oder dass das eigentlich gar nicht so zu sehen ist. Es ist symbolisch zu sehen. Es ist überhaupt kein Tod passiert. Und die dürfen sogar noch unterrichten heutzutage, also für mich nicht nachzuvollziehen. Die also das Kreuz leugnen, die sagen auch, es brauchte gar nicht ein Sterben eines Sohnes Gottes. Gott hat uns ja alle lieb. Aber das steht im Widerspruch zur Bibel. Denn die Bibel sagt, in Hebräer 9, 22, nach der Bestimmung des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt. Eine Vergebung der Schuld ohne Blut ist nicht möglich. Blut, symbolisch gesehen, es muss einer sterben. Jemand muss für mich sterben an meiner Stelle, weil ich der Schuldige bin, damit ich leben kann. Das wurde mir nochmal in der Vorbereitung meiner Predigt so wichtig. Jemand anders stirbt für mich, damit ich nicht sterben muss. Dass ich diesen geistlichen Tod nicht sterben muss. Dass ich getrennt bin für immer und ewig von Gott. Ist das euch immer so bewusst geworden? Deswegen hat Jesus ja auch angeordnet, feiert das Abendmahl. Wir feiern es meistens einmal im Monat, ja auch, glaube ich, hier, ne? Die haben es früher jeden Tag gefeiert, ja, um sich daran zu erinnern. Es ist gut, dass wir das machen und dass wir es heute auch machen, dass wir Abendmahl feiern. Ein Dr. Paul Brandt sagte mal, er konnte da auch nichts mit anfangen. Blut, wieso, dass das eine reinigende Kraft haben sollte, bis dass er mal kapiert hat, das Blut in unserem Körper hat nämlich die Aufgabe, in jede Zelle hineinzukommen und den Abfall, der sich in dieser Zelle befindet, wegzuspülen, reinzumachen die Zelle. Und er sagte, wow, ich verstehe. Das Blut ist notwendig. Das Blut Jesu reinigt uns von unserer aller Schuld. Somit können wir uns nicht selbst erlösen. Wir können einer Religion, einer Sekte angehören, das bringt nichts. Wir können nette Typen sein, wir können die 10 Gebote einhalten, das bringt nichts. Wir können getauft, konfirmiert sein, wir können sonntags für Sonntag den Gottesdienst besuchen, das bringt nichts. Solange wir das nicht begriffen haben, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus mir geschenkt hat, um meine Schuld zu vergeben, dass ich im Glauben annehmen kann, erst dann werde ich gereinigt, heilig gemacht. Wir sind heilig. Wir fühlen uns nicht heilig, ja, aber wir sind heilig. Gott macht uns heilig durch Jesus Christus, damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Normalerweise müsste man jetzt einen Jubel ausbrechen, oder? Das ist doch der Hammer. Wir machen nichts dafür, sondern Gott hat alles schon getan. Und das ist das Gute dabei. In Kolosser 1,22 heißt es, durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt, so dass ihr einmal ohne Sünde und ohne Makel vor Gott stehen könnt. Es gab mal so eine Frau, die war mal ganz clever gewesen. Sie war die Frau von einem Arzt. Aber der Arzt arbeitete in einer armen Gegend. Das heißt, wenn die Patienten kamen und er sie versorgt hatte, verarztet hatte, konnten sie oft nicht zahlen. Und wenn das der Fall war, er kannte ja die Leute, die Pappenheimer in seinem Dorf, dann schrieb er in seinem Buch, wo er halt aufschrieb, was er so eingenommen hat, Schuld getilgt. Ja, schrieb einfach Schuld getilgt, obwohl sie nicht bezahlt haben. Schuld getilgt. Ja, und das hat er ganz oft gemacht, weil die Leute kein Geld hatten. Nachdem er gestorben ist, nahm die Frau das Buch, sah, oh, gar keine Zahlung eingegangen, aber Schuld getilgt. Ah, da sind noch Rechnungen offen. Und ging zu den Schuldnern und sagte, Geld will ich haben, hier, du und du, guck mal, mein Mann hat das und das für dich gemacht. Ja, und die waren natürlich erschrocken. Ja, und die konnten ja auch nicht zahlen. Dann gingen sie zum Richter. Und hatte also vom Richter erwartet, dass sie ihm, dass er ihr Recht gibt und die Schuldner auffordert, dass sie zahlen. Das Interessante ist nur, was der Richter sagte. Schauen Sie doch mal ein Buch. Da steht Schuld getilgt. Wenn sie getilgt ist, kann sie keiner mehr verlangen. Und so ist es eigentlich auch bei Christus. Keiner kann die Schuld, die du mal getan hast, das Schlimmste, was du wohl mal gemacht hast, wird mir hervorgeholt. Keiner kann das tun. Gott macht das nicht und kein anderer macht es. Und das ist das Gute. Lass uns heute das Abendmahl in dem Bewusstsein feiern, dass Gott alles getan hat. Gott hat uns heilig gemacht. Er hat uns vergeben. Wo vielleicht auch eine Schuld noch vorliegt. Vielleicht heute schon passiert, man hat sich gestritten mit dem Ehemann oder mit seinen Geschwistern, Lukas. Ne? Ich weiß nicht, ob du es getan hast, aber ich weiß, du hast Geschwister. Was auch irgendwas sein mag, was uns trennt, heute am Abendmahl teilzunehmen, weil die Schuld trennt uns am Abendmahl teilzunehmen. Deswegen steht das ja im ersten Korintherbrief 11. Ich glaube, wir lesen das wahrscheinlich gleich noch. Prüfet ein jeder sich selber, heißt es da. Geht mal in euch jetzt. Ich gebe euch mal eine Zeit, eine Minute Zeit. Wenn da noch irgendwas sein sollte, zwischen mir und mich und Gott trennt, dann können wir das gerade im Stillen abgeben. Und ich will da noch mit uns beten. Heiliger Gott, der du uns so liebst und deine Liebe gezeigt hast, indem dass du deinen Sohn uns gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du es möglich gemacht hast, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben können, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen, der daran glaubt, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und wer daran glaubt, dass er auch nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und damit Sieg über den Tod errungen hat. Wir dürfen mit Sieg haben über den Tod und bei dir leben, bei dir existieren. Bei dir wird es uns gut gehen. Ich freue mich auf den Himmel, dort eines Tages zu sein. Da wird kein Schmerz, kein Leid mehr sein. Aber ich denke auch daran, dass welche Prüfung du auch in unserem Leben zulässt. Manch einer mag sagen, boah, das ist zu hart. Lieber Gott, da lässt du Dinge zu, das geht über meinen Verstand, über die Grenzen hinaus. Das möchte ich auch nicht an der Stelle verschweigen. Lieber Vater, hilf du uns beim Tragen. In Psalm 68, 20 sagst du, dass du uns eine Last so manches Mal auflegst, aber du hilfst uns auch beim Tragen. Und das schenke, dass wir das auch jetzt erleben. An den Lasten, an die wir gerade denken, hilf uns dabei. Und danke, dass du uns auch vergibst, das, was wir jetzt gesagt haben und dir genannt haben. Du bist gut, Herr. Danke dafür. Amen.